Also sind in einer Anwesenheit von Mannschaft. Dazu begrüßen bitte jeder Athlet auf den Zug in den Haftraum, die Haftraumtür zu öffnen.
Das größte Problem ist, glaube ich, dass man halt nicht zusammen ist.
Irgendwie zum Beispiel, wie verabschiede ich mich von meinem Kind? Dass man damit auch total überfordert sein kann.
Willkommen zur neuen Folge Haftzeit. Das Thema der heutigen Folge ist Haft und Familie und Haft und Partnerschaft. Als unseren ersten Gast begrüße ich Gérard, einen Mithäftling in der JVA OVB, der jetzt seit, ich glaube, 3 Wochen hier ist.
Genau. Hallo.
Und ich begrüße Herrn Berger, Oskar Berger. Wir duzen uns. Und herzlich willkommen zu dem Thema.
Hallöchen.
Die Moderatoren sind wie jedes Mal Herr Ahrens, der Vorsitzende des Fördervereins des Strafvollzuges, des offenen Strafvollzuges.
Ja, und Herr Dürr, der augenblicklich hier inhaftiert ist. Okay, dann können wir loslegen.
Wenn man von Haft und von der Familie draußen spricht, kursiert ja gerade in der kriminologischen Forschung oft das Stichwort der mitbestraften Dritten. Deswegen meine erste Frage an dich, Gérard. Wie erlebst du das mit deiner Familie? Hast du das Gefühl, deine Familie und deine Angehörigen sind durch deine Inhaftierung mitbestraft?
Also zu einem gewissen Grad würde ich sagen ja, weil natürlich die Menschen, die sich jetzt nicht hier befinden, und die machen sich generell Sorgen. Und diese Sorgen und sich überhaupt mit diesem Thema zu befassen, dass ein lebender Mensch in Haft sitzt, hat meiner Erfahrung nach auch einen Einfluss auf das eigene Leben. Weil wenn die Möglichkeit gegeben ist, ist man ja eigentlich am liebsten immer zusammen. Deswegen, also ziehe ich daraus die Schlüsse, dass es schon einen Einfluss auf das Leben hat. In einer familiären sowie privaten, also familiären, also generell in einer familiären Beziehung.
Ja. Kannst du kurz für unsere Zuhörer sagen, was genau bei dir Familie ausmacht? Hast du Kinder, bist du verheiratet? Sind bei dir vor allen Dingen Eltern und Geschwister betroffen?
Verheiratet bin ich nicht. Ich bin verlobt und noch kinderlos. Und da wir in unserer Familie eine relativ enge Bindung haben, ist natürlich jeder betroffen von meinem Anwesen hier, von meiner Anwesenheit hier. Schlimmer war das während der Untersuchungshaft, weil man hat dann halt diese Ungewissheit und die Umstände sind auch ein bisschen anders, auch bei einem Besuch. Und nachdem man natürlich ein paar Monate dann wieder mit der Familie draußen war, ein bisschen erzählen konnte, ein bisschen aufklären konnte und schon genau weiß, was vor einem steht, also welcher Weg jetzt zu gehen ist für die nächsten Jahre, ist auch die Familie zu einem gewissen Punkt auch entspannter. Weil, ja, das Wichtigste ist halt, glaube ich, dass gewisse Kommunikationskanäle gegeben sind und eine gewisse Aufklärung auch vorhanden ist. Und das entspannt dann auch allgemein die Situation. Ja, es ist generell unangenehm, dass man halt nicht da ist, für jeden Einzelnen, sei Schwester, Mutter oder Partner oder Vater. Aber das ist halt etwas, womit man eigentlich leben können und leben muss. Und das ist ja auch nicht für ewig.
Wie unterscheidet sich denn, du bist ja hier im offenen Vollzug, aber du bist noch nicht aufgenommen, sprich, du kannst die Anstalt noch nicht verlassen. Trotzdem hast du ja bessere Kontaktmöglichkeiten zur Familie angesprochen, verglichen zur U-Haft. Vielleicht kannst du unsere Zuhörer kurz darstellen, wie unterscheidet sich die Kontaktmöglichkeit und Besuchsmöglichkeit hier im Vergleich zur U-Haft?
Also ich nenne es ein Luxusproblem im Vergleich zu der U-Haft, weil man hat hier die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag für mehr oder weniger kostenlos in Kontakt zu sein mit seiner Familie, zu jeder Zeit, wenn man es möchte. Und die Atmosphäre während eines Besuchs, den man vielleicht öfter machen könnte, aber während des Besuchs ist auch viel angenehmer, weil man ist nicht in einem Raum, wo man durch eine Scheibe getrennt ist und über die Maske kommunizieren muss, sondern man sitzt in einem Raum mit Abstand oder draußen nebeneinander und kann halt frei kommunizieren und das gibt dieses Gefühl des Gefängnisses, also habe ich jetzt während meines letzten Besuchs für mich selbst verstanden, die ist da nicht so präsent und auch die Mitarbeiter der JVA verhalten sich auch, also OVB verhalten sich auch teilweise ruhiger, entspannter und netter zu dem Besuch, was aber glaube ich auch von der allgemeinen Situation hier zu begründen ist. Weil im Moabit hattest du so das, den Fall, dass entweder 20 Leute saßen mit dir beim Besuch und man konnte gegeneinander nicht hören. Und die Beamten schreien eine Seite an, die andere Seite an, die dritte Seite an und waren verständlich auch genervt. Und das hat der Besuch auch relativ oft mitbekommen, also abbekommen.
Ja, das war bei meinem Besuch ähnlich. Wir kommen gleich nochmal genauer auf das Thema Partnerschaft als besonderer Teil der Familie und Haft zu sprechen. Aber davor möchte Ahrens bestimmt Herr Berger noch einziehen.
Ja, nochmal. Hallo Oskar. Oskar, du arbeitest hier als Gruppenleiter und bist Sozialpädagoge, ja?
Korrekt.
Jetzt meine erste Frage. Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen, künftig ein Leben in sozialer Verantwortung und ohne Straftaten zu führen. Welche Rolle spielt hierbei die Familie?
Also für meine Begriffe eine unschätzbar wichtige Rolle. Ich würde da kurz ein kleines bisschen ausholen wollen, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Also für, aus meiner pädagogischen Sicht ist erstmal eine der wichtigsten Dinge, die ein Mensch, über die ein Mensch überhaupt verfügen kann, sind schöne Kindheitserinnerungen, die er nachvollziehbarerweise unmittelbar mit dem familiären Zusammenhang sich darüber bedingen. Und umso weniger schöne Erinnerungen ein Mensch irgendwie in seiner Kindheit sammeln konnte, desto schwieriger wird es späterhin sozial verantwortlich mit den Widrigkeiten und Banalitäten des Erwachsenenlebens umzugehen. Dies lässt sich gut anhand einer für das Gedeihen einer menschlichen Gemeinschaft zentralen Eigenschaft, dem Mitgefühl, verdeutlichen. Ich habe gerade wieder einen Fall von einem, ich würde es mal zusammenfassen, emotional verwahrlosten jungen Mann, beziehungsweise eigentlich vielleicht auch noch, könnte man ihn noch als Jugendlichen bezeichnen, der auf einen anderen jungen Mann bzw. Jugendlichen losgegangen ist. Der mir anvertraute junge Mann stand am Anfang seiner eigenen Vaterschaft und wollte es, da er selbst aus gelinde gesagt sehr schwierigen Verhältnissen stand, besser machen und ein guter Vater sein. Nun hat er sich in seiner Rolle als Vater von dem anderen gekränkt gefühlt und weil beiden die Fähigkeit fehlte, sich in den jeweils anderen hineinzuversetzen, hat sich der Konflikt zwischen beiden derart hochgeschaukelt, dass es im Endeffekt zu einer gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge kam. Das Tragische an dieser Horrorshow war, dass der andere ebenfalls kurz davor war, Vater zu werden und somit der eine, der schon Vater war, sich jedoch in diesem Wunsch verkannt und eingeschränkt gefühlt hat, demjenigen, den er dafür verantwortlich gemacht hat, endgültig die Möglichkeit genommen hat, selbst Vater zu sein. Wenn man jetzt das Urteil liest, gibt es in den Tagen vor der Tat immer verschiedene Momente, an denen beiden hätten erkennen können, dass der andere nicht so feindselig ist, wie sie es selber irgendwie wahrgenommen haben. Das heißt, wenn sie genug Herzensbildung erfahren hätten und gelernt hätten, empathisch zu sein, wäre diese Katastrophe vermutlich nie passiert. Das heißt, hätten sie auf rücksichtsvollere, hätten sie auf Erinnerungen zurückgreifen können aus ihrer eigenen Kindheit, wo mit ihnen rücksichtsvoll und versöhnlich umgegangen wurde, dann wäre die Situation wahrscheinlich nicht eskaliert. Aber da sie das nicht konnten, eskaliert die Situation im Grunde genommen zwangsläufig. Nochmal so als eigene Betroffenheit ist tatsächlich, weil ich auch selbst vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden bin, betrifft mich das natürlich, wenn ich das dann so lese, umso mehr. Und dann kommt in mir Ohnmacht und Wut auf und ich frage mich irgendwie, wo die Ursachen für dieses mangelnde Mitgefühl liegen, die so eine zwischenmenschliche Katastrophe bedingen. Und da möchte ich jetzt nochmal einen kleinen Bogen spannen, aus den, wie sich die familiären Verhältnisse in den größeren gesellschaftlichen Zusammenhang einordnen lassen. Weil die individuellen Zusammenhänge, die bearbeite ich ja tagtäglich irgendwie mit den Menschen, aber eigentlich möchte ich jetzt als Sozialarbeiter mal die Möglichkeit ergreifen, das mal ein bisschen in den größeren Rahmen einzuordnen. Also zunächst möchte ich klarstellen, dass wir als menschliche Gemeinschaft sehr wohl etwas tun können, um so eine Tat, wie sie beschrieben wurde, als extrem unwahrscheinlich werden zu lassen. Aber leider tun wir für meine Begriffe bei weitem nicht genug und die jüngere Geschichte betrachten, würde ich sogar sagen, dass wir eher in einem Abwärtstrend begriffen sind. Ich habe soziale Arbeit studiert und neben meiner Stelle im Gefängnis habe ich fast 2 Jahre in der offenen Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, das heißt in Jugendclubs. Und schon während meines Studiums habe ich Texte von Experten aus der Praxis gelesen, die gesagt haben, dass wir mehr Knäste bauen werden müssen, wenn wir die Angebote der offenen Kinder- und Jugendhilfe abbauen. Offene Kinder, also die Jugendclubs, das sind offene Räume, an denen Jugendliche pädagogisch angeleitet bzw. begleitet ihre Freizeit verbringen können. Der erste Jugendclub war in einem sogenannten Brennpunkt, auch wenn das Wort vielleicht schwierig sein kann, als Rückzugsort zu begreifen für, so würde ich es nennen, straßensozialisierte Kids, von denen verständlicherweise einige auch gar keinen Bock auf ihr Elternhaus haben. So, jetzt könnte natürlich ein selbstgerechter Bürger sagen, aha, da haben wir es, das Elternhaus ist das Problem. Dem würde ich entgegnen, da haben wir erstmal wieder das Problem von dem mangelnden Mitgefühl und dann würde ich auch darum bitten, sich zu vergegenwärtigen, dass es nicht nur bei materiell Minderbemittelten, also in den sozialen Brennpunkten mitunter, eine soziale Schwäche vorherrscht, die wehtut, sondern ganz im Gegenteil auch bei, ich habe hier auch junge Männer sitzen, die angefangen haben, im großen Stil Drogen zu dealen, einfach nur, weil sie dachten, dass sie damit die Aufmerksamkeit ihrer Eltern endlich irgendwie erlangen können, weil sie zu Hause vor allem gesehen haben, dass es wichtig ist, viel Geld nach Hause zu bringen. Mhm. Also auch in wohlstandsverwahrlosten Milieus wird versäumt, sich um die Gedanken und Gefühle der Kinder zu kümmern. Eine Beobachtung, die ich übrigens mit einigen Anekdoten aus dem zweiten Jugendclub, wo ich gearbeitet habe, untermauern könnte, der in einem wohlbetuchten der in einer wohlbetuchten Wohngegend angesiedelt war, aber dafür fehlt jetzt die Zeit. Um dem gesellschaftlichen Stellenwert, den wir dem gesunden Heranwachsen unserer Kinder und Jugendlichen beimessen, auf den Punkt zu bringen, also auch indem wir damit auch diesen familiären Kontext und vielleicht was wir als Gesellschaft machen können, um das aufzufangen, um diesen Stellenwert zu bemessen, finde ich ein prägnantes Argument zu sagen, offene Kinder- und Jugendarbeit läuft in den Bezirken unter Restposten. Diese dadurch zum Ausdruck kommende Entsolidarisierung ist natürlich im Zusammenhang mit noch größeren gesellschaftlichen Verwerfungen zu begreifen. Das heißt, meiner Meinung nach ist eines der vorherrschenden gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien die Habgier. Das führt mich auch gleich wieder hier hin zurück zu meiner Arbeit direkt vor Ort. Die Habgier wiederum führt zur Zersplitterung der Gesellschaft und das wiederum zum mangelnden Mitgefühl. So, diese Argumente auf die Ausgangsfrage zurückkommt, was ist die Rolle der Familie im Bezug auf meine Arbeit hier? Also erst will ich verdeutlichen, will ich nochmal betonen, die Rolle der Familie ist immens hoch, jedoch sind viele Familien heutzutage im Rahmen der Gesellschaft, die wir uns geschaffen haben, leider nicht imstande, den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel die körperliche und geistig-emotionale Gesundheit ihrer Familie zu legen, sondern die meisten, die hier landen, seien es Räuber, Dealer, Steuerhinterzieher oder Betrüger, haben als Grundmotiv eigentlich die Habgier mitgebracht und dementsprechend den Fokus auf diese für mich eigentlich vermeintlich wirklich wichtigsten Dinge, nicht vermeintlich, für die wirklich wichtigen Dinge verloren. Und jetzt ist halt das für mich Ernüchternde daran, dass selbst wenn ich es schaffe, und das schafft man hier auch oft gut mit den Menschen, irgendwie diesen Fokus wiederherzustellen, und manche haben ihn noch gar nicht verloren, aber das sind jetzt nochmal andere Probleme, die da natürlich noch mit reinspielen können, sind sie dann am Ende des Tages natürlich trotzdem mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert, die dieses familiäre Mitgefühl im Zweifelsfall bedrohen und zerstören können.
Danke, Oskar. Ja. Das war ja sehr ausführlich. Ich denke mal, jetzt sollen wir nochmal eine Frage an Sie richten, vielleicht Herr Dürr.
Du hattest ja eben angesprochen, dass du verlobt bist. Da wäre meine erste Frage, wenn du das erzählen möchtest, wie lange bist du schon in der Partnerschaft? Hat die bereits vor deiner Urhaft angefangen oder...
Also diese Partnerschaft hat lustigerweise direkt nach meiner Urhaft angefangen. Und was mich verblüfft hat, ist, also ich war auch von Anfang an sehr offen und habe auch gleich mitgeteilt, wo ich hingehe. Zwar nicht wann, aber wohin ich hingehe, weil das war für mich schon bewusst zu der Zeit, weil es wirklich, also 10 Tage nachdem ich entlassen worden bin. Und der Mensch hat mir über diese Zeit, also bis zu meinem Haftantritt, also sogar bis heute, so viel Unterstützung gegeben, dass ich mich dann halt mit der Erfahrung, die ich während der U-Haft gesammelt habe, für mich die Entscheidung getroffen habe, dass sollte, also wenn das jetzt vorbei ist, dieser Lebensabschnitt vorbei ist, dass ich dann also wie gesagt vollkommen neu und meiner Meinung nach richtig anfangen möchte. Und es ist ja auch eine gewisse Vertrauens, sich zu verloben, ist auch eine gewisse Einsehung des Vertrauens zueinander. Und es gibt auch dem Partner ein gewisses Verständnis, dass er jetzt nicht umsonst seine Zeit, Emotionen einem anderen Menschen widmet. Wir sind heute nicht mehr die Allerjüngsten und deswegen Zeit ist etwas, was man auf jeden Fall respektieren und schätzen sollte.
Eine anstehende Haftstrafe bringt da viele Unsicherheit mit sich. Wie wird das Leben danach aussehen? Werde ich beruflich wieder Anschluss finden? Was macht die Haft mit mir? Fühlst du, dass dir das selber Stärke und Sicherheit gibt? Zu wissen, es gibt da einen Menschen, der hat mir ein Heiratsversprechen gegeben und der wird noch da sein, wenn ich rauskomme und wird mein Partner sein?
Natürlich, das ist etwas sehr, also ich persönlich denke, es ist etwas sehr Wichtiges, weil du auch in der Lage bist, dich weiterzuentwickeln, schon mit einem Verständnis, nicht mit einem theoretischen Verständnis, sondern mit einem reellen Verständnis, wohin willst du gehen? Das heißt, wenn man jetzt nicht in einer Beziehung sein sollte und man tritt seine Haft an, dann denkt man dran, ich würde gerne das, das, das und das machen. In der Realität, wenn das alles vorbei ist, dann fallen viele Sachen da weg, weil es gibt jetzt nichts, woran du dich halten kannst. Und wenn du dieses Fundament was ich relativ spät zu verstehen bekommen habe, ist das Fundament seiner persönlichen Weiterentwicklung ist, eine gesunde Beziehung zu haben, nicht nur mit seiner Familie und seinen Freunden, sondern auch einen Partner im Leben zu haben. Was an sich meiner Meinung nach ohne eine gesunde Beziehung zur Familie und zu den Freunden nicht möglich wäre, weil dann hat jeder trotzdem so seine eigene Komplikation, mit der nicht, halt nicht jeder Mensch klarkommen kann. Aber wie gesagt, mit dem Fundament, dass du weißt, okay, du hast eine Familie, Gott sei Dank, du hast Freunde, Gott sei Dank, und du hast einen Partner, Gott sei Dank, fällt es dir dann später, glaube ich, viel einfacher, deine weiteren Ziele weiter zu verfolgen, weil du schon weißt, was du verlieren kannst.
Wenn man über Probleme, die eine Führung von Partnerschaft während Haft nachdenkt, ist vielen Zuhörern sicherlich zwei sehr stereotype Probleme bekannt. Zum einen die Problematik, der man sieht seinen Partner nicht so viel. Und für den Partner außerhalb der JVA auch oft eine gewisse Schambehaftung, dem sozialen Umfeld zu erzählen, ja, ich habe einen Partner, aber ihr seht ihn nicht, weil der in Haft ist. Inwieweit spielen die Probleme für dich eine Rolle und kannst du noch andere Probleme benennen, die eine Partnerschaft in Haft
mit Also sich ich weiß, für meinen Partner war es anfangs nicht sehr angenehm, vor allem vor ihrem Freundeskreis, weil bei mir, also wie gesagt, mit meiner Haftgeschichte gehe ich sehr offen um. In der Hinsicht, dass wenn mich jemand fragt, dann brauche ich das jetzt nicht schön zu reden, weil es ist so, wie es ist. Und mit der Zeit, relativ schnell war das, an mir hat sie gesehen, dass daran eigentlich jetzt nichts allzu Schlimmes ist. Weil wenn jemand dann verurteilt wird dafür, dass er jetzt ins Gefängnis geht, dann ist das schon wiederum das Problem der Gesellschaft. Weil ich glaube, jeder Mensch, hinter jeder Straftat steht meistens auch eine Geschichte. Und bis zu einem gewissen Grad, denke ich, verdient der Mensch auch die Möglichkeit, dass erstens seine Geschichte ausgehört wird und zweitens, dass ihm die Chance gegeben wird, also dass er nicht abgestempelt wird. Ich persönlich sehe da gewisse Straftaten, wo ich jetzt dieses Pardon nicht mehr sehe, aber diese Art von Leuten gibt es hier nicht. Aber ich denke, auch bei diesen Leuten gibt es irgendwas, muss im Leben passiert sein, dass es dazu geführt hat. Aber halt für die wäre es dann schon zu spät, um sie wieder rein zu integrieren, weil es ist schon sehr, gewisse Straftaten sind halt zu heftig. Also wie gesagt, ich gehe damit sehr offen um, mein Partner geht damit jetzt auch sehr offen um und ich habe keine negative Resonanz erlebt. Andersrum, Leute haben mitgeteilt, dass sie es gut finden, dass man zu seiner Tat steht und dass man halt das auch jetzt nicht versucht, schöner zu reden, als es jetzt ist in der Realität. Und ja, zu der Frage. Die zweite Frage kannst du nochmal wiederholen, weil ich habe ein bisschen ausgeschweift.
Ich glaube, der zweite Teil meiner Frage war, ob es andere Probleme gibt, die auftreten, neben einer eventuellen Schamgrenze oder...
Das größte Problem ist, glaube ich, dass man halt nicht zusammen ist. Und das ist aber etwas, was man... Das macht einen gewissen Stresstest, übt einen gewissen Stresstest auf die Beziehung aus. Aber da geht es, glaube ich, wirklich nur darum, wie man zueinander ist und dass man halt offen über die Sachen redet, die einen stört. Und es gibt halt Sachen, die kannst du nicht ändern. Du kannst jetzt nicht ändern, dass du jetzt keinen Freigang bekommst und nicht rausgehen kannst. Aber ich glaube, mit den Möglichkeiten, die hier gegeben sind, wenn man diese Zeit überstanden hat, sei es Monat, zwei oder drei, bei manchen sogar mehr, kann man trotzdem sein Leben noch so realistisch gestalten, dass der Partner die nötige Aufmerksamkeit bekommt und dass man vielleicht sogar noch qualitativ bessere Zeit miteinander verbinden kann, weil man es halt muss, weil du hast nicht diesen, ich nenne es mal so in Anführungszeichen, Luxus zu sagen, wir gehen heute Abend essen, oh nee, ich bin jetzt müde, lass uns morgen Abend essen gehen. Das heißt, du zwingst es, dir selber etwas Gutes zu tun, was, glaube ich, im weiterführenden Effekt hat auch sich gut aus der Beziehung ausarbeitet, temporär, während das halt so lange der Fall ist.
Ja, wir haben viele Mitgefangene das ein bisschen beschrieben wie der Fernbeziehungseffekt. Dass wenn man zum Beispiel in einer Fernbeziehung ist und seinen Partner, seine Partnerin nur am Wochenende sieht, man auch das Beste aus der Zeit macht, weil die Zeit zusammen kein selbstverständlicher Alltag ist.
Und was halt auch hilft, wie gesagt, dadurch, dass man die Möglichkeit hat, am Telefon zu telefonieren, 24 Stunden für menschliche Preise, also je nachdem, bei jemandem ist es kostenlos, also seine Monatsrate im schlimmsten Fall, sagen wir so, hast du halt die Möglichkeit, auch stundenlang am Telefon zu sitzen, jeden Tag, und zu reden, also wenn jemand die Kommunikation mit dem Partner fehlt.
Herr Berger, in dem geschlossenen Vollzug ist ja relativ gut erforscht und nachgewiesen, dass viele Beziehungen Haftstrafen spätestens, wenn diese über 24 Monate dauern, nicht überstehen, fast unabhängig davon, wie lange die Partnerschaft vorher bestand. Ich habe jetzt keine Daten im Kopf oder rechtzeitig recherchieren können, wie beziehungsfest Beziehungen im offenen Vollzug sind. Können Sie uns etwas aus Ihrer Erfahrung sagen?
Also ich habe leider auch, also meine Fallbeispiele, die ich bis jetzt im Rahmen meiner Arbeit hier sammeln konnte, sind glaube ich noch nicht so groß, dass ich, also in der Zahl so groß, dass ich von irgendwelchen statistisch verwertbaren Sachen sprechen würde, aber prinzipiell ist natürlich hier die Möglichkeit viel größer, die Beziehung zu pflegen, und deswegen, wenn ich jetzt mal so kurz rekapituliere, würde ich schon sagen, dass die meisten es schaffen, irgendwie, also es kommt natürlich auch darauf an, was der Mensch sonst so mitbringt, aber dass der offene Vollzug als Rahmen irgendwie ist schon möglich macht, auch seine Beziehungen irgendwie aufrechtzuerhalten. Also ich würde sagen, dass es natürlich gibt, kommt es ja auch zu Beziehungsabbrüchen. Inwiefern das jetzt immer zwangsläufig nur dem offenen Vollzug oder generell dem Vollzug und jetzt in dieser Formel insbesondere dem offenen irgendwie zuzuschreiben ist, wage ich zu bezweifeln tatsächlich. Also insbesondere für den offenen wage ich es zu bezweifeln, so. Weil wir halt hier wirklich die Möglichkeit haben, die Leute gehen ja dann, wir arbeiten ja hier viel mit, also das Ziel ist ja, die Leute möglichst viel rauszubringen, um sozial verantwortlich sich selbst, eigenverantwortlich mit ihrem Leben umgehen zu können. Und da liegt natürlich einer der Hauptfokusse, wenn nicht sogar, naja, eigentlich liegt der Hauptfokus, glaube ich, immer auf Arbeit, aber das ist ein anderes Problem oder ein anderes Thema. Aber danach würde ich sagen, kommt schon eigentlich unmittelbar die Familie, und so gesehen haben die Leute hier eine Menge Zeit. Und ja, auch, wie wir vielleicht später noch hören, auch eine Menge Möglichkeiten, wenn es dann doch Probleme geben sollte, sich Hilfe zu holen.
Ja. Herr Griff, als Sie in Haft genommen wurden, ja, wie hat Ihre Familie reagiert? Das war doch sicher überraschend, oder?
Das war überraschend, und die erste Zeit war ein gewisser Schock, ja. Weil wurden sehr viel angedroht. Und für meine Familie war das, also für meine Familie und meinen Freundeskreis, wo ich da sagen muss, dass also mein enger Freundeskreis hat genauso gelitten wie meine Familie, ja. Weil der sich, also der zu dieser Zeit im direkten Austausch mit meinen Anwälten war und sich um meine Familie auch gekümmert hat. Und deswegen waren alle schockiert, weil das hat keiner hätte das erwartet, dass es so ausartet zu dem, was mir da vorgeworfen worden ist. Und mit der Zeit hatte sich alles ein bisschen gelegt, aber gelegt was? Man hat immer drauf gehofft, dass jetzt kommt bald das Gerichtsverfahren und dann kommt das Beste dabei raus. Aber man hat halt immer diesen bitteren Beigeschmack, dass die Person nicht da ist und dass man jetzt einmal die Woche Wäsche abholen kommt ins Gefängnis, dass man einmal im Monat kommt zum Besuch ins Gefängnis und dass man halt nur telefonieren kann morgens oder abends oder nachmittags eine Stunde und dass die Person einfach nicht zugrifflich ist. Und ich habe zum Beispiel, ich habe mich also, bevor ich festgenommen worden bin, obwohl ich teilweise im Ausland gelebt habe, bin ich aber jede Woche gependelt und habe mich auch um meine Mutter gekümmert, weil meine Schwester in Düsseldorf lebt. Und diese Routine ist dann ja auch einmal weggefallen. Ja. Das heißt, ich war jetzt nicht nur da 4 Tage oder 3 Tage, sondern ich war gar nicht da. Und keiner weiß, für wie lange du gar nicht da bist. Und da gibt es vom Alltagsleben so viele Fragen, um die man sich eigentlich gekümmert hat. Wie gesagt, Gott sei Dank haben sich meine Freunde also proaktiv gezeigt und es für die Zeit übernommen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und man hat dann angefangen, nach einer gewissen Zeit mit der Situation zu leben. Menschen gewöhnen sich ja schnell an gewisse Sachen, an die schönen wie an die nicht schönen. Und ja, es hat irgendwie funktioniert, wie gesagt, mit einem faden Beigeschmack. Aber dann, als alles vorbei war, war es natürlich wieder so ein neuer Schub von Euphorie. Und
hat Ihnen Ihre Familie denn und die Angehörigen und Freunde Halt gegeben während der, sag ich mal, Zeit in Moabit?
Also obwohl sie, was sie mir danach gesagt haben, mir eigentlich auf den Kopf hauen wollten, haben sie deren persönliches Verlangen zurückgestellt und so gut wie es gegen mir geholfen.
Ja,
halt auch mental mich am Telefon gehalten, mir Sachen erzählt, die mich persönlich teilweise auch gar nicht interessiert haben. Aber dieses Gefühl weiter zu vermitteln, ein Teil des sozialen Umfeldes draußen zu sein. Also die Sachen haben mich jetzt, ich sag jetzt nicht, familieninterne Sachen haben mich nicht interessiert, aber da werden dir Sachen erzählt, der ist da in den Urlaub gefahren oder das ist da passiert. Also das, was dich eigentlich in Haft nicht so beschäftigt, aber es kommt ja vom Guten, um deine Gedanken halt irgendwie ein bisschen wegzubringen. Also wie gesagt, diese Möglichkeit zu kommunizieren und einen gewissen Grad an Kommunikation beibehalten zu können, das ist, finde ich, halt sehr wichtig, weil der Mensch wird, glaube ich, sonst eingehen.
Ja, denke ich auch, es würde sehr schwierig werden, wahrscheinlich. Also was Sie sagen wollen ist, oder was Sie sagen ist, mehr oder weniger, dass die Freunde, Bekannte die Tat verurteilt haben, das, was ihnen vorgeworfen wurde, aber sie als Person nicht fallen gelassen haben.
Genau.
Ja, ich denke mal, das ist wichtig.
das habe ich ganz ähnlich erlebt. Vor allen Dingen beendet bei mir, war es bei dir, glaube ich, sehr überraschend für mein Umfeld. Und auf mehreren Ebenen, da kommen wir vielleicht auf einer anderen Folge noch mal länger zu, hat mein Umfeld meine Tat verurteilt. Aber ich habe auch die gleiche positive Erfahrung gemacht wie du, dass mein familiäres und soziales Umfeld deutlich unterscheiden konnte zwischen der Beurteilung meiner Tat und der Beurteilung und dem Umgang mit mir als Person.
Mhm. Also ich glaube, das sind wichtige Sachen, die einfach auch so wie von der Familie, auch von seinem sozialen Umfeld getrennt werden müssen. Weil wenn du ein Bashing bekommst für das, was du getan hast und du sitzt gerade in Haft und du bist getrennt von deiner Familie, dann ist es, glaube ich, auch irgendwo kontraproduktiv für das, für die zukünftige Beziehung, weil du wirst dann immer verurteilt. Mhm. Das heißt, du hast ja natürlich dadurch, dass du hier gelandet bist, hast du ein gewisses Vertrauen verloren. Aber wie gesagt, jeder verdient, glaube ich, meiner Meinung nach eine zweite Chance. Und man soll die Sachen wirklich auch trennen. Man soll die Möglichkeit haben, das hatten auch meine Familie und meine Freunde, mir ins Gesicht zu sagen, was sie von der Situation halten. Weil ich denke, auch jemand, der dich über ein Jahr so unterstützt, hat das Recht, auch so das rauszulassen, was da sich angesammelt hat. Und es ist auch wichtig für mich zu verstehen, was denkt die Leute, deren Meinung mir wichtig ist überhaupt, worüber was passiert ist. Teilweise versteht man was, teilweise versteht man gewisse Sachen trotzdem nicht. Aber man muss das halt wegkehren und die Sachen, die man versteht, in seinen weiteren Werdegang implementieren und die Sachen, die man nicht versteht, für sich selber vielleicht nochmal analysieren und sie dann nochmal dazu zu tun, wenn es nötig sein sollte.
Sind auch Beziehungen in die Brüche gegangen, also Freundschaften?
Ich habe das Glück, dass Bekanntschaften, also Freundschaften nicht, ja, aber Bekanntschaften ja, also nicht mal in die Brüche gegangen, sagen wir so, wenn man davor kommuniziert hat und wenn man geht ein Jahr in Haft und die Person meldet sich nicht einmal oder lässt nicht mal etwas durchblicken, dann macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, irgendwie so weiter irgendeine Art von Kontakt aufzuhalten, weil also ich habe sogar Briefe erhalten von Menschen, von denen ich es gar nicht erwartet hätte, die mir einfach, die wussten nicht, worum es geht, die haben gehört, ich bin im Gefängnis. Und die haben ja einfach nur das Beste gewünscht. Und das ist natürlich auch sehr angenehm persönlich. Und deswegen denke ich so, wenn dir fremde Leute in Anführungszeichen sowas machen, dann müssen dir nicht fremde Leute besonders irgendwie, sei es einmal in diesem Jahr gewesen, einfach Hallo zu sagen oder so. Aber das sollte, hätte stattfinden sollen. Aber das zeigt einfach auch, dass Leute von einem sozialen Bild geprägt sind, dass sie darum wieder sagst, nee, Häftling, da bin ich lieber mal 5 Schritte weiter. Aber das ist, glaube ich, auch so das deren eigenes persönliches Problem, aber auch deren Recht. Also ich kann keinen verurteilen, der sagt, ich will mit ihm nichts zu tun haben. Aber ich persönlich denke mir, man sollte da irgendwie ein bisschen diplomatischer mit umgehen. Aber
haben sich Beziehungen vielleicht auch durch ihre Situation eventuell auch eben durch die Haft verstärkt?
Ja, also mit jedem einzelnen Familienangehörigen weit nah, mit jedem Freund, mit jedem sogar damaligen Bekannten, der jetzt ein Freund geworden ist, weil man, also man schätzt viel mehr wert, dass man das, was man davor als selbstverständlich einsieht, versteht man auch durch solche Leute, die von einem abtrennen oder Geschichten erzählen, dass das Leben ganz anders ist. Und dann hat man lieber, ja, seine Anzahl an X Personen um sich herum, qualitativ gute Menschen, die man von sich aus auch so wahr sieht, als 100, wo man halt nicht weiß,
was ist. Meinen so ungefähr, da trennt sich der Spreu vom Weizen.
Ja. So. Ja. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja.
Es war bei mir tatsächlich ähnlich. Bei mir, um nur ein Beispiel zu nennen, das Verhältnis zu meinen Eltern wurde enger und intensiver als jemals davor. Ich habe während meiner U-Haft, die 9 Monate gedauert hat, ausnahmslos an jedem Tag einmal mit meiner Mutter telefoniert und ich meine, ich bin jetzt auch schon über 30, da macht man das sonst nicht, also ich glaube, außer in Haft kommt man nicht in die Lage, dass die eigene Mutter noch das Bedürfnis hat, ihren über 30-jährigen Sohn jeden Tag anzurufen oder man als junger Erwachsener das noch jeden Tag machen will, aber in U-Haft war es tatsächlich so und wir hatten auch, würde ich sagen, den persönlichsten Austausch, weil meine Eltern unbedingt die Vorgeschichte der Tat verstehen wollten und verstehen wollten, wie kam es zu der Tat und mich deswegen sehr intensiv über die letzten Jahre meines Lebens vor der Tat nochmal befragt haben.
Zu verstehen. Also die Beziehung wird auf einer anderen Ebene gehoben.
Auf jeden Fall. Qualitativ, glaube ich, filtert sie sich einfach zu etwas, Also das, ich persönlich denke, das Beste, was ich bis jetzt aus der Haft nehmen konnte, ist die Verbesserung der Beziehung, die davor schon gut war. Mhm. Aber die Verbesserung dieser guten Beziehung zu Leuten, die jetzt wirklich eine große Rolle in meinem Leben spielen. Und also qualitativ ist auch mein Leben dadurch besser geworden. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob es so genauso gekommen wäre, wäre ich nicht in Haft gekommen. Weil man hat nie Zeit, man hat andere Prioritäten, man hat irgendwie ein falsches Bild. Also man muss auch irgendwann kurz runterkommen, um so viel zu analysieren, was Sache ist. Und dann sieht man auch alles ein bisschen anders.
Ja, ja. Ja, also dem würde ich auch zustimmen. Wenn ich auf meine U-Haft gucke, war der positivste Effekt sicherlich die Stärken zu meiner jetzigen Partnerin. Ich bin mit meiner Partnerin seit 6 Jahren zusammen und wir haben uns im Laufe, ziemlich gegen Ende meiner U-Haft dann verlobt, weil ich durch die ganz starke Unterstützung und Solidarität meiner Partnerin, die ich in der U-Haft erfahren habe, gemerkt habe, okay, das ist wirklich der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte und den ich heiraten möchte. Also insofern hat die U-Haft sicherlich...
Du darfst nicht unterschätzen, es ist sehr schwer für Menschen zu akzeptieren, dass der Partner in Haft sitzt. Also das ist, also uns kommt es, glaube ich, einfacher vor, als es eine Realität ist, weil da gibt es dieses soziale Bild und da gibt es diese bösen Zungen, die sagen, wie Häftling dies und das. Zwar interessiert es keinen im Nachhinein, also wenn du aus der Haft raus bist, wird keinen interessieren, wo du die letzten 2-3 Jahre warst. Aber wenn es so aktuell ist, ist es, glaube ich, für den Partner halt sehr, sehr schwer, damit klarzukommen, und du musst dem Partner zeigen, dass du damit klarkommst, damit er auch damit klarkommt.
Ja, Oskar, jetzt nochmal eine Frage an dich, ja, als Gruppenleiter. In welcher Form und welchem Umfang finden denn die Kontakte zur Familie statt? Und wie sind die bisher gemachten Erfahrungen?
Also hier im offenen Verzug haben wir ja die Möglichkeit, was ja eigentlich auch schon erläutert wurde, also dass die Leute so viel telefonieren können, wie sie wollen, was wichtig ist, was man auch merkt, dass das rege genutzt wird. Wir haben die Besuchsmöglichkeiten und dann natürlich die wahrscheinlich schönste Möglichkeit ist, dass die Leute auch regelmäßig rausgehen können zu ihrer Familie. Ja. Und im Grunde das sind die Möglichkeiten und ich würde sagen, die werden auch rege genutzt. Also, und das tut den Menschen auch sehr gut. Und vielleicht nochmal so als kleine Ergänzung zu den Sachen, die vorher erzählt wurden, so wie so Dinge aufbrechen können, auch in der Familie durch so krasse Einschnitte im Leben. Auch unter noch widrigeren Bedingungen, wie zum Beispiel in der U-Haft, hat mir eine sehr bewegende Geschichte, die einer meiner Inhaftierten mir erzählt hat, der war, im Grunde genommen kann man sagen, war einer seiner zentralen biografischen Konflikte, dass er von seinem Vater auch nie Anerkennung erfahren hat und so. Und dann hat er auch... Und naja, dann lässt sich jetzt nicht die ganze Tat erklären, aber trotzdem war das einer seiner zentralen Konflikte. Und als er dann inhaftiert wurde und in U-Haft war, ist dem Vater auf einmal gedämmert, so dass das auch was mit ihm zu tun hat und dass er halt seinem Sohn einfach irgendwie vielleicht nicht genug Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und dann hat er erzählt, wie er irgendwie mit seinem Vater, nachdem er irgendwie aus der U-Haft entlassen wurde, wie die abends zusammen, es waren wirklich Erwachsene, schon ältere Menschen im Grunde genommen, die dann irgendwie gekuschelt haben und geheult haben. Also wo man merkt, so wie tief irgendwie emotionale Konflikte sein können, die irgendwie aus vorher, sag ich mal, schlecht gelaufenen elterlichen oder familiären Verhältnissen heraus sich dann aber doch nochmal irgendwie verändern können. Also das ist auch eine der schönen Sachen, die ich hier irgendwie echt zu schätzen weiß als Mensch, der hier arbeiten kann, dass man selbst in diesen vermeintlich wirklich widrigsten Umständen, in denen man so sein kann, dass hier wirklich auch positive Dinge daraus erwachsen können.
Ich meinte jetzt gerade auch durch die Frage, ich wollte gerade fragen, ob in deiner Betreuung der Inhaftierten, ja, die Familie mit einbezogen wird.
Ach so, ja, natürlich. Ja. Also ich mache regelmäßig auch, was heißt regelmäßig, aber schon in vielen Fällen, jetzt nicht so, dass ich sagen würde, bei der Hälfte oder so mache ich auch mal Hausbesuche. Ja. Das heißt, ich natürlich immer nur, wenn die ganze Familie auch einverstanden ist. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass die Partner und vielleicht manchmal sind auch die Kinder tatsächlich anwesend. Und ich glaube, das ist natürlich einerseits für mich wichtig, um irgendwie mir ein Bild machen zu können, so wie es bei den Menschen läuft, um das auch, weil ich habe ja am Ende des Tages auch viel zu verantworten, so wenn ich die Leute rauslasse, oder was heißt, wenn ich sie rauslasse, aber ich bin ja nun mal mit einer, der diese Entscheidung irgendwie maßgeblich mit beeinflusst. Und dann fällt es mir natürlich leichter, irgendwie solche Entscheidungen zu treffen, wenn ich irgendwie ein genaueres Bild davon habe, wohin geht der Mann oder dann und wie wird er und wie sieht's aus bei ihm zu Hause. Und da muss ich sagen, habe ich tatsächlich ziemlich ausnahmslos sehr positive Erfahrungen gemacht in den Hausbesuchen. Natürlich mal, also was man sagen kann, ist, dass natürlich das auch immer alles ein bisschen inszeniert ist. Also nicht immer, aber oft so. Aber ich würde sagen, das ist auch nur total natürlich, weil es ist ja auch keine natürliche Situation, in der wir uns da befinden. Also dass die Menschen sich in einem möglichst guten Licht darstellen, ist alles schön und gut und ist auch überhaupt nicht, also das kann ich natürlich irgendwie so ein bisschen, das filter ich dann raus und dann bleibt aber trotzdem meist der Eindruck, dass ja, wie wertvoll und wichtig und zentral dieser Kontext, also dieser Zusammenhang für die Menschen ist, irgendwie zu Hause zu sein und da irgendwie gut aufgehoben zu sein, Menschen zu haben, die auf einen warten, die einen lieben, die irgendwie mit einem durch diese schwierige Zeit gehen. Genau, also das ist wahrscheinlich der intensivste Kontakt. Manchmal telefoniere ich auch mit Angehörigen, aber das passiert eigentlich eher selten, weil es ist ja auch nicht unbedingt, das ist ja auch schon ziemlich weit in die Privatsphäre der jeweiligen Menschen reinreichend irgendwie, das geht mich im Grunde genommen auch größtenteils gar nichts an. Ja. Also mir reicht das, also ich bin dankbar, wenn ich irgendwie einmal mir so einen Einblick, wenn mir so ein Einblick gewährt wird. Ja. Und genau.
Aber du kommst natürlich als Amtsperson und natürlich richten sich die Angehörigen da dann schon so ein bisschen drauf ein. Und das ist so ähnlich, als wenn der Pfarrer früher zu mir nach Hause gekommen oder zu meinen Eltern gekommen ist. Da wurde dann schon mal alles schön gemacht. Also, und genau. Ja, so. Und so ist es wahrscheinlich dann auch, wenn du da genau. dann mal kurz vorbeischaust. Ne?
Wo ich auch manchmal tatsächlich, also es passiert auch eher seltener, aber manchmal ist es natürlich auch noch so in Zusammenhänge irgendwie, die vom Jugendamt oder von der Jugendgerichtshilfe irgendwie moderiert werden oder wo die zumindest, also wo irgendwie in den elterlichen Häusern vielleicht das Kindeswohl nicht so ganz klar ist, ja. wie sich darum gesorgt wird und dann, aber auch da muss ich sagen, habe ich tatsächlich bis jetzt, wenn sich dann mal alle an einen Tisch gesetzt haben, eigentlich mag Zufall sein, weil ich auch noch nicht so viel Erfahrung gesammelt habe, aber doch sehr eigentlich auch schließlich positive Erfahrungen gesammelt. Also auch Dankbarkeit seitens der Familien. Also einmal war ich bei der Jugendgerichtshilfe mit einem meiner Inhaftierten und seinen beiden älteren Söhnen und dann war noch der Jugendgerichtshelfer dabei und das war tatsächlich, glaube ich, für alle, weil die dann auch mir Fragen stellen konnten, wie es hier im Gefängnis eigentlich abläuft und was so meine Gedanken dazu sind, wie das passiert. Das hat irgendwie für Transparenz gesorgt und das hat die Sache irgendwie, glaube ich, für alle irgendwie greifbarer werden lassen und das war eine schöne Sache. Also das war, ich würde behaupten, für alle Seiten eine sehr positive Erfahrung.
Ja. Ja, ich denke mal, mit der Familie bekommt man ja erst einen richtigen Einblick, denke ich mal, in welchem Umfeld derjenige sich denn auch bewegt und in was und wie er dort praktisch eingebettet ist, in welchem Umfeld. Und ich denke mal, um sich einen guten Einblick zu bekommen, ist es wahrscheinlich schon, oder denke ich mal, ist es nicht durch nichts zu ersetzen, dass man sich da auch mal ins Umfeld begibt.
Mhm. Eine Frage hätte ich noch. Konnten Sie beobachten, weil unser Gast heute war ja ein Inhaftierter, der keine Kinder hat, dass es für Väter insgesamt herausfordernder ist, sich da aufzustellen, weil man gegenüber seinen eigenen Kindern vielleicht nochmal ein höheres Verantwortungsgefühl hat und es schwieriger ist, die eigenen Kinder, ich sag mal in Anführungszeichen, alleine zu lassen, als beispielsweise einen Partner draußen zurückzulassen?
Also es kommt auf jeden Fall erschwerend hinzu, ob es jetzt zwangsläufig deswegen für den jeweiligen Vater immer schwerer ist, als für einen Menschen in einem anderen. Es gibt ja tausend mögliche schwierige Konstellationen, in denen sich Menschen befinden können. Aber na klar, es kommt immer erschwerend hinzu, wenn man noch Kinder irgendwie draußen hat, gegen den über man verantwortlich zeichnet. So, das ist ohne Frage. Da geht eine Menge Druck mit einher und das belastet die Menschen sehr. Ist auch viel, was hier vorhin schon angeklungen ist, auch so viel Scham besetzt, also insbesondere gegenüber den Kindern. Wie erkläre ich das meinen Kindern? Also gerade wenn sie jetzt nicht mehr ganz klein sind, da finde ich es dann auch irgendwie absolut nachvollziehbar, wenn man das jetzt überhaupt nicht thematisiert, so, aber irgendwie, also spätestens wenn die anfangen, irgendwie aus ihrem Egozentrismus auszubrechen, stellen die ja Fragen irgendwie. Und die sind nicht leicht zu beantworten. Genau.
Und da wissen Sie, ob es viele Häftlinge gibt, die Kinder haben und ihren Kindern verschweigen, dass sie in Haft sind?
Ich würde sagen, die meisten, das klappt nicht gut, das mit dem Verschweigen. Also ich denke, die meisten werden zwangsläufig irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie selber erkennen, dass es besser ist, darüber irgendwie zu reden. Und dann dafür ist ja, das ist ja das Gute, entweder haben sie mich als Ansprechperson und es gibt ja auch noch einige andere Träger, mit denen wir kooperieren, also andere sozialarbeiterische Einrichtungen, wo wir die Leute hinschicken können, wo so ganz einfache Fragen besprochen werden können, wie im Umgang mit Kindern, wie nehme ich als Vater jetzt meine Verantwortung wahr irgendwie gegenüber den Kindern, wenn ich mal nicht da bin. Da letztens zum Beispiel, da ist mir selbst erstmal aufgegangen, was für wirklich grundalltägliche Fragen riesige Probleme mit sich bringen. Wie zum Beispiel, wie verabschiede ich mich von meinem Kind, wenn ich jetzt irgendwie mal wieder für ein paar Tage weg bin oder so, ne? Und dass man damit auch total überfordert sein kann. Und dann wiederum die Dankbarkeit daraus, wenn man dann mit den Menschen darüber redet, so dass man also was man da alles machen kann, das ist wirklich erstaunlich. Also ja, war mir tatsächlich selbst, also das hat sich so an dieser Frage entsponnen, wie verabschiede ich mich von meinem Kind, wo mir auch erstmal wieder so ein paar Sachen klar geworden sind, ja, wie, also so bei der quasi einfachsten sozialen Interaktion schon irgendwie echt große Probleme irgendwie auftreten können. Aber das Schöne ist ja, dass man das halt auch irgendwie besprechen kann und daraus dann die Menschen, also zumindest in meinen Erfahrungen, dann zumeist auch sehr gestärkt hervorgehen und das dann auch irgendwie bewältigen können. Aber ja, es sind also die Ausgangsfrage war ja, glaube ich, ob das schwieriger ist für die Menschen mit, wenn sie noch Kinder draußen haben, und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Ja. Also ich weiß, dass einige Inhaftierte sich nicht von ihren Kindern hier besuchen lassen wollen. Also jetzt auch von kleineren Kindern, obwohl das nun hier, also diese JVA nicht sofort als JVA zu erkennen ist, aber trotzdem die Kinder aus der Haftanstalt lassen wollen. Ja, ich glaube, da gibt es einfach so eine Art, wie soll ich sagen, eine Hemmschwelle, ja.
Wenn ich fragen darf, also auch zu dem, was Sie gesagt haben, ist es ja auch eine gewisse, einem Kind sowas zu vermitteln und zu erklären, kann man ja, glaube ich, am besten durch Kommunikation und eine gewisse Anwesenheit. Mhm. Und da ja hier sowieso die meisten Freigänger sind und ich glaube, dieses Problem größtenteils nur die betrifft, die jetzt auf ihre Aufnahme warten, warum gäbe es denn nicht die Möglichkeit, dass für solche gewisse Fälle die Besuchskontingente halt erhöht werden, weil es ist ja kein, also ich persönlich, entschuldigen Sie, wenn ich falsch bin, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass da jetzt bei einem Besuch ein bestimmter Beamter abgestellt werden muss, und meistens ist es ja sowieso leer draußen, dass es irgendwie für Familienzusammenführungen dann, ich weiß nicht, zweimal wöchentlichen Besuch gibt oder so etwas.
Es gibt auch, wir haben jetzt augenblicklich eine ganz besondere Situation, diese Corona-Situation, die Besuchszeiten, Besuchsregelungen haben sich alle diesen Regelungen angepasst. Das wird sich auch wieder ändern, ja. Okay. Ja, Sondersprecher gibt es auch ab und an. Also wir versuchen schon, das auch individuell zu regeln.
Ja, zum Abschluss unserer Sendung würde uns noch interessieren, wenn du Wünsche hättest oder Anregungen, wie man das Zusammenleben von Inhaftiertem und Familie verbessern könnte. Was für Wünsche würdest du äußern oder was für Anregungen würdest du machen? Ja.
Ich persönlich denke, dass es einfach um, dass der Grundstein dafür ist, die Möglichkeit zu kommunizieren. Und inwiefern es halt möglich ist, die maximale Möglichkeit einer Kommunikation, sei es auch über Video oder halt persönlich, zu ermöglichen. Vor allem in einem offenen Vollzug. Ich verstehe, in einer Strafanstalt ist es anstrengender, aber hier im offenen Vollzug denke ich mal, wenn man sicherstellen möchte, dass die familiären Angelegenheiten so wenig wie möglich darunter leiden, ist natürlich außer der sozialen, also sozialpädagogischen Unterstützung halt auch die Möglichkeit zu kommunizieren, die schon gewährt ist, aber mit der Zeit gibt es, glaube ich, auch immer mehr Möglichkeiten, etwas zu optimieren. Aber das, was wir heute haben, ist von meinem Punkt aus schon sehr gut und vereinfacht auch sehr vieles. Aber wie gesagt, die Zeit entwickelt sich und vielleicht, dass man halt immer die Möglichkeit hat, das auf dem neuesten Stand der Kommunikationsmöglichkeiten zu sein und was auch halt die Umgebung einem ermöglicht.
Oskar, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest bezüglich Haft und Familie, wie würde dein Wunsch aussehen?
Na, vielleicht nochmal, dass das in so zentralen Fragen wie ist das Ziel des Vollzuges, was ja schon gesagt wurde, ein Leben in sozialer Verantwortung erreicht, dass da dem Thema Familie noch ein höherer Stellenwert beigemessen wird. Also, weil ich zum Beispiel, es gibt immer mal wieder Konstellationen, wo jemand, also für meine Begriffe ist der höchste, ist, was dem höchsten Stellenwert beikommt, ist die Arbeit. Ohne Frage ist das auch ein wichtiger Integrationsaspekt irgendwie, wenn es darum geht, wie bewege ich mich in der Gesellschaft. Aber nun habe ich oft genug Leute, die zum Beispiel hier sitzen ohne Arbeitserlaubnis. Die haben dann, ohne das jetzt genauer ausführen zu wollen, auf jeden Fall sind sie dann jetzt hier gelandet und haben aber eigentlich, sind sie für, also ich habe jetzt einen konkreten Fall im Kopf, wo ich sagen würde, das ist ein sehr familiär verantwortungsbewusster Mensch, so, der hat 5 Kinder und der liebt seine Kinder über alles und der tut alles dafür, dass es seinen Kindern gut geht. Nun hat er keine Arbeitserlaubnis und kann halt irgendwie auf diese in diesem Bereich keine Punkte sammeln. Und wenn es jetzt am Ende darum geht, was ja immer eine der zentralen Fragen innerhalb der eines Vollzugsverlaufs ist, ob jemand vorzeitig entlassen wird oder nicht, natürlich prinzipiell ziemlich schlechte Karten, weil er kann nicht arbeiten und somit wird ihm vorgeworfen, ja hier, dein Leistungsbereich ist nicht so positiv und das ist für meine Begriffe eine sehr missliche Perspektive, weil man könnte auch, wenn man den Fokus ein bisschen mehr darauf legen würde, wie bewegt er sich sozial, weil wir reden ja von sozialer Verantwortung irgendwie und da ist ja irgendwie für mich, wäre es erstmal naheliegender zu gucken, wie geht er mit seinen Mitmenschen um und nicht, wie geht er mit der Frage um, wie ernähre ich mich. Obwohl das natürlich eine wichtige Frage ist, möchte ich gar nicht außer in Abrede stellen, aber ja, dass ein bisschen umgewichtet wird quasi, dass der Familie und ihrer Bedeutung eine höhere, dass das mehr anerkannt wird im Verhältnis zu anderen Fragen, die auch wichtig sind, aber für meine Begriffe nicht ganz so zentral.
Ja, ich glaube, neben Arbeit ist Familie das so die großen Säulen.
Aber ich würde
sagen,
andersrum
drehen. Familie und Arbeit, ne? Genau, in der Rolle. Also ganz wichtige Säulen der Wiedereingliederung.
Ja, da dem Wunsch würde ich mich vielleicht sogar anschließen, da ich hier von vielen Mitinhaftierten vielleicht auch die Konstellation mitbekommen habe, dass da ein Ausgang zur Arbeit genehmigt wird, aber die Stunden, die man im sozialen Kreis verbringen kann, teilweise zumindest zu Anfang auf 10 Stunden im Monat beschränkt sind oder es nach einigen Monaten dazukommen. Mhm. Und für mich stand der familiäre Zusammenhalt immer an erster Stelle noch vor der Erlaubnis zur Arbeit.
Aber ich glaube auch, wenn der familiäre Zusammenhalt gewährleistet wird von der Anstalt aus, ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass irgendwer sich gezwungen fühlt, irgendwas anzustellen, während seine Stunden in Anführungszeichen zu missbrauchen, nicht zur Arbeit zu gehen, weil er seine Familie sehen muss. Mhm. Wenn ihm diese Balance gegeben ist, dass die Arbeit genauso viel wiegt wie die Zeit mit der Familie.
Mhm.
Weil ich kann mir, glaube ich, vorstellen, dass wenn jemand zum Beispiel 5 Kinder hat, da hat dann Druck hinter sich. Und wenn er zur Arbeit gehen muss, aber jetzt keine LZAs hat oder keine Stunden am Wochenende hat für seine Familie und irgendwas, Gott behüte, passiert, dann sagt er, ich gehe jetzt weg von der Arbeit und fahre zu meiner Familie. Und genau an dem Tag kommt jemand, der überprüft ihn und dann ist er weg. Und das ist ja nachvollziehbar, was er tut in dieser Situation.
Ja, das wird sicherlich nicht die letzte Folge gewesen sein zu dem Thema Haft und Familie. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Oskar, dass du dich bereit erklärt hast, an dieser Podcast teilzunehmen. Danke nochmal.
Danke, dass
du
dabei sein dürfen.
Ich bedanke mich bei dir, Girard, dass du dabei warst. Auch Anne Berger natürlich vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören.
Danke, Herr Dürr.
Danke, Herr Ahrens.
Tschüss.
Tschüss.
Herr Dürr, wie fanden Sie die Sendung? Also die Aufnahme?
Interessant.
Ja,
ich fand die auch. Mich hat sehr der Fall bewegt, den Herr Berger geschildert hat, mit den beiden jungen Familienvätern,
die
im Streit lagen.
Ja, ist schon teilweise, tragisch.
Ja, also ich glaube, man hat hier mit tragischen Schicksalen zu tun.
Ja, das stimmt.
Herr Ahrens, glauben Sie, der Gedanke kam ja eben, als Herr Kriechhoff gesprochen hat, es fällt Leuten ohne Familie leichter, sich hier zu stellen, weil die da niemanden vermissen und nicht aus dem Haushalt mit anderen Menschen rausziehen?
Ich denke mal, dass Inhaftierte, aber da gibt es keine Statistik, aber ich denke, dass Inhaftierte oder noch zukünftige Inhaftierte, die aus festen Strukturen kommen, sich eher stellen als die, die nicht aus festen Strukturen kommen. Und damit, denke ich mal, wird der Anteil der Alleinstehenden wahrscheinlich etwas höher sein.